Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.
Heute zu Besuch hier bei Ehrensache ist Levke. Levke ist 24, junge Landwirtin an der Nordsee, wo sie in diesem Sommer den Betrieb ihrer Eltern übernimmt. Wir haben ein Gespräch geführt über Visionen und die Frage, wie ein Betrieb aufgestellt sein muss, damit er auch von der nächsten Generation noch erfolgreich geführt werden kann. Dabei blicken wir auf die wertvollste Ressource der Landwirtschaft, auf unsere Böden. Und präsentiert wird diese Folge von der Akademie der Maschinenringe. Die bietet genau zu diesem Thema, Schwerpunktthema Boden, verschiedene Seminare online und in Präsenz an. Besucht einfach unsere Akademie online unter www.akademie.maschinenring.de und geht dort auf den Schwerpunkt Boden. Und jetzt viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Folge.
Einsteigen würde ich gerne mit folgender Frage an dich. Und zwar, das hat mich damals schon ziemlich interessiert, der Moment oder der Grund, besser gesagt, wo dir, andersrum, der Grund, warum du oder weshalb du den Hof von deiner Familie übernimmst. Was ist das, was dich dazu irgendwie motiviert, warum du, ist eine Entscheidung fürs Leben irgendwo auch, warum du glaubst, dass es genau das ist, was du machen möchtest?
Also erstmal habe ich zwei größere Geschwister, deshalb war mir lange nicht klar, dass ich den Hof irgendwann oder dass ich die Chance dazu bekomme, den Hof zu übernehmen. Aber meine Geschwister haben sich nach einer Zeit für einen anderen Berufszweig entschieden. Und somit stand für mich dann recht schnell fest, dass ich dann Landwirtschaft machen möchte. Vor allem konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass überhaupt irgendwer anders diesen Hof bewirtschaftet oder er gar nicht mehr bewirtschaftet wird. Schließlich war es schon immer so und das gehörte in meinem Kopf irgendwie so dazu, dass wir diesen Hof bewirtschaften, dass er zu uns gehört und es war mir nicht anders vorzustellen irgendwie. Außerdem gefällt mir auch die Arbeit gut, so selbstständiges Arbeiten, selbst überlegen. Weißt, wenn man im Büro arbeitet, so, dann wird einem gesagt, was man machen muss oder einigen, viele denken natürlich trotzdem selbst. Und man macht dann seinen Job und geht dann 17 Uhr nach Hause und hat das dann abgehakt. Aber das, so ein Typ bin ich nicht. Schon in der Lehre fiel es mir irgendwie schwer, so das zu machen, was angeordnet wurde sozusagen, und nicht frei zu entscheiden, was ich wann machen würde, auch wenn es mir manchmal simpler erschien, das so zu machen, wie ich es mir gerade vorstelle. Und ich glaube, das ist das der große Punkt, weshalb ich mich dazu entschieden habe, den Hof zu übernehmen. Einfach selbstständig denken und arbeiten, jeden Tag andere Arbeit. Es wird ja nie langweilig bei uns.
Welchen Weg hätte die Levke sozusagen eingeschlagen, wenn eines deiner älteren Geschwister gesagt hätte, ich will den Hof und hätte den Hof sozusagen auch gekriegt, übernommen? Welche Alternative hättest du dir hier gegeben?
Ja, da habe ich auch schon lange drüber nachgedacht. Mein Onkel, der hat eine Physiotherapiepraxis. Vielleicht wäre ich dann in die Physiotherapie-Schiene gestiegen. Oder ich hätte halt mit meinen Geschwistern irgendwie versucht, eine GbR zu gründen und trotzdem mit auf dem Hof die Landwirtschaft zu betreiben.
Also so eine wirkliche Alternative gab es für dich also gar nicht. Du bist für mich auch richtiges Landkind, oder? Also du bist ja nicht nur aufgewachsen auf dem Hof, nehme ich an, sondern du hast halt vermutlich auch, ja, seitdem du laufen kannst, mehr oder weniger irgendwie deinen Eltern mitgeholfen, richtig?
Ja, genau. Ja, also früher haben alle mitgeholfen, das ist heute noch so. Meine Geschwister sind jetzt in der Ernte auch immer mit da und meine Schwester ist mit im Pferdestall und jeden Tag. Also das war schon früher immer so. Mit 16 habe ich dann meinen Treckerführerschein gemacht und das war im Grunde irgendwie der erste Grundstein, der gelegt wurde, dass ich das nun wirklich auf jeden Fall machen möchte.
Nimm mich dann mal ein bisschen auf den Hof mit. Was habt ihr für einen Hof? Wo liegt der? Was sind die Besonderheiten? Dass sich das einfach auch die Zuhörer vorstellen können.
Also unser Hof liegt in Schleswig-Holstein im schönen Dithmarschen, direkt auf der Grenze von Marsch und Geest. Wir betreiben Ackerbau, haben Legehennhaltung und Pensionspferde. Das Besondere an unserem Betrieb ist wahrscheinlich, glaube ich, dass wir eben von allem was haben, dass wir uns nicht auf einen Betriebszweig spezialisiert haben. Und dass wir somit immer, meistens jedenfalls, ganz gut aufgestellt sind. So einige, die nur zum Beispiel Milchkühe haben, wenn dann die Milch nichts kostet, dann haben die natürlich wirklich ein schlechtes Jahr. Und bei uns, wir kommen eigentlich immer ganz gut durch, weil wir eben, wenn die Eier mal nicht so gut laufen, dann haben wir noch den Ackerbau, der dann hoffentlich gut läuft, oder die Pferde, die da sind, von denen wir immer den festen Preis bekommen. Das ist, glaube ich, so die Besonderheit an unserem Hof. Und natürlich auch, dass wir immer verschiedene Möglichkeiten haben im Ackerbau, den Marsch und den Geestboden gut möglich auszunutzen. Wenn jetzt ein nasses Jahr angekündigt ist, dann bauen wir zum Beispiel den Mais auf der Geest an und nicht in der nassen Marsch, damit wir ihn bestmöglich ernten können. Das ist, glaube ich, unser großer Vorteil.
War das eine strategische Entscheidung, die deine Eltern, deine Großeltern irgendwann mal getroffen haben, dass ihr euch so breit aufstellt, oder ist es einfach ja so gewachsen?
Nee, breit aufgestellt waren wir tatsächlich schon immer. Meine Oma, die hatte früher schon Rinder, Pferde und Schweine und ein paar Hühner dazu. Also auch schon recht vielseitig, wie es allerdings zu der Zeit ja die meisten Landwirte waren. Mein Papa hat das dann aber so beibehalten, hat dann irgendwann die Schweine abgeschafft und hatte dann nur noch die Rinder, die Pferde und die Hühner und eben den Ackerbau. Und hat dann irgendwann den Ackerbau erweitert, die Rinder abgeschafft, die Hühner erweitert. Ja, und ich habe jetzt vor, die Pferdehaltung etwas zu erweitern. Und ich hoffe, das funktioniert alles so, wie es schon immer funktioniert hat.
Das hast du mir auch, ich war ja bei dir zu Besuch, das hast du mir auch gezeigt. Und für dich spielen ja nicht nur die Pferde eine große Rolle, sondern auch deine Hühner, eure Hühner. Erklär mir doch da einfach mal so ein bisschen nochmal die Vision, was du da so vorhast, was du dir da wünschst und was du da alles anpacken musst.
Naja, erstmal anpacken. In der allgemein, glaube ich, aber besonders auch bei den Hühnern, ist erstmal der ganze Zettelkram sozusagen. Die Bürokratie ist da recht hoch. Aber meine Mutter, die hat mich jetzt schon ganz gut eingewiesen in die ganzen Zettel. Und ich hoffe, das funktioniert alles. Im nächsten Jahr oder in den nächsten 2 Jahren haben wir vor, einen neuen Legehennstall zu bauen in Bodenhaltung. Momentan haben wir noch Volieren. Die sind dann aber out sozusagen. Und es muss was Neues her. Der Stall ist auf. Bis 2025 muss der Stall auch entweder umgebaut werden oder ganz abgeschafft werden, weil die Haltungsform in den Volieren da nicht mehr erlaubt ist. Genau, in dem neuen Stall, da habe ich vor, einen Wintergarten mit einzubauen, obwohl das keine Pflicht ist, also man muss es nicht machen, aber ich finde es ganz schön. Ja, die Hühner können halt in diesen Wintergarten und da ein bisschen rumpicken und scharen. Da ist eine kleine Einstreu drin und ein paar Eimer mit so Mineralsteinen, den sie picken können. Und ich glaube, das wird denen ganz gut gefallen. Außerdem hoffe ich, dass ich somit dann auch langfristig gut aufgestellt bin. Man weiß ja nie, wann die neuen Regelungen kommen, wie die Hühner dann gehalten werden sollen. Es kann einem ja im Moment leider keiner sagen. Aber ich hoffe, dass ich mit dem Stall dann für die Zukunft gut davor bin.
Du sagst es, Zukunft, das ist so ein Stichwort, da würde ich gern die große Kiste aufmachen wollen. Was bedeutet das denn für einen jungen Menschen wie dich, für eine junge Landwirtin oder auch einen jungen Landwirt, einen Hof zu übernehmen, jetzt im Jahr 2022? Was sind so die Sorgen, Ängste, Nöte, aber eben auch die Hoffnungen, Wünsche? Ja, es ist ja nicht nur des Geldes wegen, da steckt ja viel mehr dahinter. Also warum gehst du genau diesen Weg und nicht einen ja doch vielleicht einfacheren?
Naja, natürlich steckt da ein großes Risiko hinter. Allein das finanzielle Risiko, allein wenn wir jetzt über diesen neuen Hühnerstall und den Pferdestallumbau denken, dann natürlich die Bank steht dann an erster Stelle, die man dann bedienen muss und sich vorher halt ausrechnen muss, ob das alles hinkommt, wie man das sich das vorstellt. Aber in erster Linie spielt für mich im Grunde eine große Rolle, dass dass wir Junglandwirte besonders, zukunftstauglich unser Land bewirtschaften. Wie soll ich das beschreiben? Also Ressourcen schon. Der Klimawandel spielt jetzt ja im Moment eine ganz große Rolle, also schon immer, aber im Moment ja flammt das dann so richtig hoch. Nachhaltig wirtschaften, die Düngerpreise sind zum Beispiel im Moment extrem hoch, sich da Gedanken zu machen, wo kann ich was einsparen, wie kann ich aber trotzdem das Bestmögliche, den bestmöglichen Ertrag aus meinem Boden holen.
Wie verändert sich, also was machst du, was wirst du anders machen, wenn du im Sommer den Hof übernimmst, als zum Beispiel dein Papa?
Also in erster Linie werde ich mehr Winterbegrünung oder Zwischenfrüchte, wie man sie auch nennt, einsetzen, dass der Boden vor Erosion geschützt ist, der Humus aufgebaut wird und wir somit hoffentlich Geld und Dünger sparen können. In der Tierhaltung werde ich, also im Moment ist der Hühnerstall geschlossen und keiner kann sehen, wo kommen meine Eier her, weil wir eben auch viele Vogelgrippen ja hier im Kreis haben, dadurch, dass die Nordsee direkt vor unserer Haustür ist. In dem neuen Hühnerstall soll dann öffentlicher werden, sozusagen, wo die Eier herkommen, durch Fenster, durch diesen Wintergarten eben, der da auch dran ist, in dem man reingucken kann. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen die Schulen mit auf den Hof holt, dass die von Anfang an lernen, wo kommt mein Frühstück her? Das war in der letzten Generation erfahrungsgemäß nicht so der Fall. Da hat jeder für sich gewirtschaftet und ja, was gucken die so blöd, die Fußgänger da am Wegesrand? Ja, ich glaube, das Zusammenspiel zwischen den normalen Bürgern und den Landwirtschaften muss größer werden. Letztes Jahr zum Beispiel haben wir wir bauen auch Zuckerrüben an und da, Nordzucker, die kriegen unsere Rüben und die haben Plakate drucken lassen, die man sich an die Zuckerrübenfelder stellen konnte, wo dann draufsteht, was der Vorteil an so einer Zuckerrübe ist und wo die hinkommen, dann die Zuckerrüben und was aus denen wird. Und das fand ich schon ein ganz tolles Projekt und ich glaube, sowas muss auch einfach viel mehr werden.
Wer muss da auf wen zugehen? Die Landwirte auf die Bevölkerung auf die Landwirte? Welche Rolle spielt die Industrie?
Also ich glaube, die Landwirte müssen erstmal auf die Bevölkerung zugehen und sagen, nächste Woche haben wir Tag des offenen Hofes, kommen Sie gern vorbei, dann können Sie sich das alles mal angucken, weil so als normaler Bürger würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, zu einem benachbarten Landwirten zu gehen und zu sagen, hier kann ich mich mal hier umsehen, das haben die meisten ja eh nicht so gern und dann spielt die Zeit natürlich auch eine große Rolle, dann haben die Landwirte gerade im Sommer keine Zeit, die normalen Bürger sozusagen rumzuführen. Ich glaube, da müssen die Landwirte tatsächlich den ersten Schritt machen. Und die Industrie, schwer zu sagen. Einige Werbungen, gerade mit dem hohen Veggie-Aufkommen, was im Moment ist. Ich glaube, die müssen einfach auch nochmal umdenken.
Warum umdenken? Also im Grunde die Industrie macht ja, sie will verkaufen. Und wenn sie das Gefühl hat oder sogar anhand von Zahlen klar sieht, dass ja Veggie-Produkte in welcher Art und Weise auch immer gerade einen Boom erleben, logisch, dann wird es, also wenn du die Industrie wärst, würdest du auch sagen, ja, dann verkaufen wir jetzt als Mühlenhof halt vegane Schnitzel und hintenrum machen wir trotzdem unser Hauptgeschäft mit Fleisch. Was müsste die Industrie ändern, damit die Leute... Ja, es geht ja dann um Wertschätzung, es geht ja um Preise. Das sind ja Diskussionen, die ja du gerade auch einfach spürst, ihr mit euren Eiern, die eure Tiere für euch erzeugen. Das ist ja ein Preiskampf. Das heißt, der Verbraucher guckt ja auch, gerade jetzt, wo es eben nicht durch die Inflation so teuer wird alles, wo kaufe ich mein Zeug, zu welchem Preis? Also welche Rolle nimmt die Industrie da ein für dich?
Also wir haben jetzt das Glück, dass wir unsere Preise so gut wie es geht, gerade im Eiergeschäft selber machen können. Allerdings, wenn wir jetzt die Eier an Großhändler zum Beispiel verkaufen, dann geben die uns den Preis vor und wir müssen halt dafür dann produzieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, dass es immer mehr wird. Die Höfe werden größer und produzieren mehr und mehr, weil es auch anders nicht mehr möglich ist. Die kleinen Höfe sterben langsam aus, gerade aus finanziellen Gründen und auch aus bürokratischen Gründen. Und die Industrie freut sich da im Grunde ja drüber. So die Fix-Ei zum Beispiel gibt es ja im Moment ganz viel. Das sind also Eier, die ganz günstigen Eier, so die schrumpelige Schale haben oder einen Knick haben oder ein bisschen beschmutzt sind. Die werden aufgeschlagen und in Tetrapacks verpackt und zu günstigen Preisen weiterverkauft. Das macht natürlich gerade die Eierpreise total kaputt, weil zum Beispiel Schlachtereien, Bäckereien, die großen Kantinen, Restaurants, ganz normale, kaufen dann lieber dieses Fixei, statt die Eier von uns vom Hof, die frisch sind, weil es halt einfach ein Kostenfaktor ist. Und so ist es mit dem Fleisch eben auch. Koteletts werden viel zu günstig angeboten, weil zum Beispiel Aldi, Lidl, Aldi Discounter, und die Leute nehmen es ja aber auch an. Die fahren dann eben zu Lidl, weil es ihnen vielleicht anders finanziell auch nicht möglich ist und kaufen sich da ihr Fleisch oder ihr Hackfleisch, statt zum Metzger zu gehen im Dorf. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Da muss dann tatsächlich auch der normale Bürger einmal umdenken und sagen, Mensch, wie viel ist mir das Fleisch oder das Ei oder die Milch eben wert, wenn ich weiß, wo sie herkommt?
Und was, also so ganz die Lösung, ich stelle mir gerade die Frage, oder andersrum, es ist ja eigentlich gut, ohne eigentlich ist es gut, wenn Eier, die vermutlich für den freien Verkauf nicht den optischen Standards entsprechen, nicht vernichtet werden. Klar, logisch. Ja. Andererseits natürlich verständlich, ja, wenn dann diese Eier im Tetrapack die Preise drücken. Also die richtet sich ja auch nicht vermutlich an mich als Privatverbraucher. Oder ich als Privatperson werde vermutlich eher nicht so einen Tetrapack mit Eiern kaufen, sondern wie du schon gesagt hast, eher ja, Unternehmen, Metzgereien, Bäcker, die eine gewisse Anzahl davon einfach verbrauchen und noch mehr auf den Preis gucken müssen. Müsste da der Markt einfach klarer getrennt werden, dass es zum Beispiel Produkte gibt, eben genau für solche Kunden, mittelständische, kleine Handwerksbetriebe und zum Beispiel für den Privatverbraucher, wie ich, wie sie da von uns ja ist, der dann eben nicht zu Niedrigstpreisen Lebensmittel kaufen kann.
Ja, ich schätze, das wird auf kurz oder lang darauf hinauslaufen müssen. Auch mit den veganen Produkten fällt mir gerade noch ein, dass die so veganes Mühlenhack oder vegane Wurst oder so genannt werden. Das kann eben auch nicht sein. Und dass die ganz normal mit im Kühlregal liegen. Ich denke, dafür oder vegane Eier gibt es inzwischen ja auch schon, dass die dann aber nicht bei der normalen Wurst, neben der normalen Wurst liegen, sondern in einem extra Regal, weil auch ich, obwohl ich mich nun eigentlich wirklich damit auskenne, habe schon versehentlich veganen Käse gekauft, weil er einfach neben dem normalen Käse lag. Und ich glaube, vielen ist es auch einfach nicht bewusst, was sie da denn kaufen, weil es schmeckt ja gleich und sie machen sich nicht viele Gedanken darüber. Ja.
Aber ist es schlecht? Also hat der Käse schlecht geschmeckt?
Tatsächlich hat er anders geschmeckt. Also ja. Andere mögen es wahrscheinlich, aber vielleicht hat mein Gehirn dann auch schon gesagt, oh, der kann nicht schmecken, der ist vegan. Ist natürlich toll, dass es diese veganen Produkte gibt, aber ich glaube, sie müssen einfach abgegrenzt werden von den traditionellen Produkten sozusagen.
Von den Nicht-Veganen.
Genau.
Auch das wird ja von Landwirten produziert. Also hättest du zum Beispiel da, wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, so sagen wir mal in 10 Jahren, also wir gucken das Jahr 2032, du hast deinen Hof natürlich immer noch und der läuft auch. Was könntest du zum Beispiel umstellen? Welchen neuen Markt könntest du bedienen, den ihr vielleicht jetzt noch nicht bedient mit eurem Hof?
Naja, da gucken wir dann ja wahrscheinlich in die ackerbauliche Gegend. Viel wird ja aus Soja hergestellt von den veganen Produkten. Allerdings ist der Sojaanbau bei uns hier oben sehr schwierig, weil wir einfach die Temperaturen dafür nicht haben. Ich weiß nicht, Ackerbohnen vielleicht, das könnte noch hinkommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die, also ich weiß nicht genau, aus was nun diese Produkte gefertigt werden. Auf jeden Fall müsste man dann ja irgendwie in die Richtung gehen und gucken, was ist in diesen veganen Produkten drin, was ich produzieren könnte, damit ich da einen kleinen Teil mitspielen kann. Allerdings, ich hoffe nicht, dass dann die veganen Produkte oder dass meine Eier gegen die veganen Produkte eingetauscht werden. Allerdings habe ich im Moment so ein bisschen die Befürchtung.
Hast du das? Also Eier zählen ja als vegetarisch, glaube ich, oder? Also jemand, der vegetarisch lebt, der kann ja, glaube ich, Milch und Eier konsumieren. Das ist ja, wenn ich mich jetzt, ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett falsch.
Nee, genau, das können sie. Aber meine,
ja.
Die Veganer zum Beispiel, die trinken dann ja auch keine Milch und essen keine Eier. Und deshalb wurden jetzt ja auch schon die veganen Eier erfunden, die tatsächlich, ich habe mit einem Großhändler gesprochen, der sich da mal ein bisschen in der Richtung umgehört hat und der erzählte mir, dass die veganen Eier tatsächlich Nachfrage, also eine hohe Nachfrage haben. Dass er auch eher schon angesprochen wurde, ob er nicht irgendwie sowas beschaffen kann. Da hat er zum Glück im Grunde abgelehnt.
Aber ist das wirklich eine Sorge, die du dir als 24-jährige Landwirtin jetzt machst, dass die Zahl der Menschen, die sich vegetarisch und vegan ernährt, die nimmt ja zu. Das ist ja, Entschuldigung, jetzt muss ich so kurz husten. Das ist ja statistisch, ich weiß gar nicht, von mich wird das einfach, werden Leute gefragt, dann wird das hochgerechnet. Aber wiederum, ist ja wie so eine Pyramide nur auf den Kopf gestellt. Das heißt, der Großteil der Menschen isst nach wie vor tierische Produkte. Dann kommt der Teil, der größere Teil, der sagt, ich lebe vegetarisch oder ich versuche auf tierische Produkte, das heißt ja meistens auf Fleisch, zu verzichten. Dann kommt unten die kleine Spitze von den Menschen, die vegan leben, die wirklich konsequent vegan leben. Glaubst du, dass das wirklich so viel mehr werden, dass zum Beispiel auch Menschen, die vegetarisch leben oder die auf Fleisch im Großen und Ganzen verzichten, so wie unsere Großeltern, die verzichten mussten, wo es halt den Sonntagsbraten als Highlight der Woche gab und die restlichen 6 Tage kam halt kein oder fast kein Fleisch auf den Teller. Oder glaubst du, dass sich schon der Großteil in unserem nach wie vor sehr reichen Land von tierischen Produkten ernähren wird?
Also ich denke, gerade hier bei uns auf dem Land haben wir da, also müssen wir uns da keine großen Sorgen machen, denn bei uns wissen die Leute dann, wo das Fleisch oder die Eier und die Milch herkommen. Allerdings in der Stadt, glaube ich, könnte das tatsächlich zu einem Problem führen. Viele Leute, mit denen ich früher zur ganz normalen Realschule, Gymnasium gegangen bin, die jetzt in der Stadt leben, die denken schon ganz anders als wir auf dem Land, obwohl sie hier aufgewachsen sind. Die gehen in vegane Restaurants, kaufen vegane Produkte ein und wundern sich dann über uns, dass wir jetzt also die eigenen Hühner essen können und die armen Hühner, die müssen jeden Tag ein Ei legen und wie kann man nur? Also ich glaube, in der Stadt wird es tatsächlich mehr, aber bei unserer Größenordnung werden wir unsere Landbevölkerung sozusagen, die wir jetzt auch schon versorgen, weiterhin gut versorgen können. Und ich persönlich muss mir dann wahrscheinlich nicht so große Gedanken machen, aber würde ich jetzt an einen Großhändler verkaufen, der die Eier zum Beispiel dann weiterfährt in die Stadt, ich glaube, der wird nachher doch tatsächlich ein paar Probleme bekommen.
Ich würde im Thema springen.
Ja.
Ich erinnere mich gerade wieder, wo wir über den Hof gelaufen sind, bei schönstem Wetter. Sag kurz, was war für ein Wetter?
Ja, es war leider sehr schlechtes Wetter. So richtig Dithmarscher Wetter. Alles, was von der Nordsee rübergekommen ist, haben wir abbekommen. Sturm, Hagel, Regen. Das war richtig schön.
Also sagen wir es, es war richtig scheiß Wetter. Ich bin noch im strahlenden Sonnenschein noch zu dir gefahren. Dann haben wir noch einen Kaffee getrunken bei Sonnenschein drin. Und wo wir rausgegangen sind, ja, war es einfach kacke. Aber nichtsdestotrotz, du hast mir dann bei unserem Gespräch erzählt, weil es ja eben auch genau darum ging, was du auch gerade, wie ich finde, ziemlich gut, das heißt beweist, einfach zeigst, dass du dir eben viele Gedanken machst und ja, Dinge hinterfragst und dir auch klar ist, dass du halt nicht einfach, dass es nicht so bleiben wird, wie es ist. Und aber du schiebst, glaube ich, auch keinen Frust darauf, dass sich Sachen verändern. Und ich wollte ja auch mit dir darüber sprechen, wie du dich mit deinen Böden beschäftigst, die du ja jetzt übernimmst und dann bewirtschaftest. Allererste Frage, warum ist es so wichtig, dass du gerade auch als junge Landwirtin Wissen von deinen Eltern, von deinem Papa, aber auch eben von den Institutionen, also der Schule und dergleichen, auf den Prüfstand stellst und auch genau guckst, was ist bei mir eigentlich los?
Naja, also als allererstes ist natürlich unser Boden unsere wertvollste Ressource. Und solange unser Boden gesund ist, können wir auf ihm wunderbare Früchte ernten. In den Schulen und auch von Opa und Papa wurde mir ganz viel beigebracht, was sich allerdings auch zwischendurch mal widersprochen hat. Manchmal kam ich aus der Schule und habe Papa was ganz Tolles erzählt, was in meinen Augen ganz toll und neu ist und wunderbar, das sollen wir mal machen. Und Papa hat kurz drüber nachgedacht und meinte in Lefke, also du kannst es gerne mal ausprobieren, aber das wird nicht funktionieren. Und so war es dann auch oft. Also wenn ich dann ausprobiert habe, was jetzt so eine ganz tolle neue Entdeckung nicht, aber was jetzt das Neueste eben ist, was jetzt alle machen müssen. Ich habe auf jeden Fall gelernt, man muss nicht das machen, was alle machen, weil es gerade modern ist oder weil Professor, Doktor, was weiß ich, gesagt hat, das ist jetzt so und das ist ganz toll. Zum Beispiel ein großer Punkt ist ja im Moment die fluglose Bodenbearbeitung. Da meinte ich auch, oh Mann, das habe ich gehört und gesehen und in der Lehre haben wir es auch gemacht und das müssen wir auf jeden Fall unbedingt ausprobieren. Hat Papa mich zum Glück auch ausprobieren lassen, aber wir haben festgestellt, dass es auf unseren Böden nichts ist. Also unsere Böden müssen zum größten Teil gepflügt werden und das wird auch wohl erstmal so bleiben, obwohl es andere eben anders machen. Es ist eben extrem wichtig, dass man erstmal ausprobiert und guckt, was brauchen meine Böden, was geben sie her, dass man regelmäßig Bodenuntersuchungen macht, um zu wissen, wie geht's meinen Böden, brauchen sie Mineral oder brauchen sie, ist da überhaupt genug Humus im Boden, sowas.
Machen das, also gerade auch, ich sag mal, Berufskollegen, Freunde in deinem Alter oder in einem ähnlichen Alter, die vielleicht auch den Betrieb schon übernommen haben, bald übernehmen werden oder auf jeden Fall fest mitarbeiten, machen die das auf ihren Höfen oder ist das eine Sache, die sowohl von der, also das heißt sowohl die von der Elterngeneration und vielleicht auch von deiner Generation noch ein bisschen vernachlässigt wird? Das ist natürlich jetzt ein Bauchgefühl, ist klar, aber was sagt dein Bauchgefühl?
Also ich denke, so nach und nach wird es mehr, dass mal geguckt wird, also dass mal ein bisschen tiefer geguckt wird im Boden sozusagen. So Papas Generation hat da wahrscheinlich wenig Wert drauf gelegt. Also klar, es gibt Ausnahmen, aber ich glaube, jetzt langsam wird es mehr, weil eben auch alles teurer wird, der Diesel, da überlegt man schon, ob man jetzt nochmal rüberfährt übers Land, ob man sich den Dünger spart, weil die Düngerpreise so hoch geht. Das Spritzmittel, kann man das vielleicht auch anders? Die Unkrautbekämpfung zum Beispiel, muss ich da unbedingt spritzen oder kann ich da anders vorbeugen? Also ich glaube, darüber wird inzwischen mehr nachgedacht als noch vor, ich sag mal, 30 Jahren.
Und logischerweise, ich war ja auch da, um von dir einfach ein bisschen raus zu erfahren, wie findest du was über deinen Boden raus? Also gib mir doch mal so dazu ein paar Fakten, ein paar vielleicht auch Praxistipps, wie Leute mehr über ihren Boden rausfinden können.
Naja, erstmal, also damit man es schwarz auf weiß hat, natürlich die Bodenproben nicht vergessen. Die machen wir regelmäßig. Da kann man dann schon sehen, was dem Boden fehlt. Fehlt ihm Phosphor, fehlt ihm Kalk, fehlt ihm Kalium, Magnesium, was auch immer. Das ist natürlich, dann sieht man es direkt auf dem Zettel, was da los ist. Aber ich zum Beispiel gehe sehr gerne mit der Bodensonde los, die auch in der Bodenbox war, und gucke erstmal, wo sind überhaupt meine Verdichtungen? Also auch nach dem Flügen ist hier noch irgendwo eine Verdichtung, die mir gar nicht so bewusst war. Klar, die Vorgewänden, die sind immer etwas verdichtet und auch die Fahrspuren. Aber manchmal wundert man sich, wo noch eine Verdichtung auftritt. Das ist ganz interessant zu wissen. Da kann man ja, muss man ja nicht unbedingt eine Bodensonde haben. Man kann ja auch einfach einen ganz normalen Metallstab in den Boden drücken und gucken, wo wird's härter. Oder ich gehe auch sehr gerne mit dem Spaten einfach mal auf die Felder zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Nicht unbedingt direkt, wenn der Boden toll aussieht, wenn gepflügt wurde oder gegrubbert wurde, dann sieht der Boden immer gut aus. Sondern auch zu dieser Jahreszeit, wenn eben es regnet und hagelt und schneit und mal friert und mal wieder 10 Grad plus sind. Und heb mir dann ein Stück Boden aus und gucke ihn mir dann an. Ich rieche mal dran, ich zerbrösel ihn zwischen den Fingern. Allein am Geruch kann man schon ganz viel sehen. Wenn der Boden so modrig, schwer riecht, dann stimmt da was nicht, dann muss ich sehen, was ich machen kann. Oder ich muss Berater fragen. Aber ja, das sind so die einfachsten Sachen, die man machen kann, um einfach mal zu gucken, wie geht's meinem Boden und was kann ich, wie kann ich ihm vielleicht auch helfen, um besseren Ertrag zu einzufahren.
Das heißt ganz konkret, stell dir vor, ich wäre ein Berufskollege von dir und habe jetzt auch gerade den Betrieb meiner Eltern übernommen und würde sagen, hey Lefke, irgendwie mit der Bodengesundheit bei uns bin ich zumindest stellenweise nicht zufrieden. Was sind die ersten 3 Sachen, die ich machen kann, die ich machen muss, um mehr rauszufinden über meine Böden?
Also wir gehen jetzt davon aus, dass du denn schon mal so eine Spatendiagnose gemacht hast, ne?
Ja.
dann würde ich tatsächlich erstmal an den Humusaufbau denken. Dann würde ich eine Bodenprobe ziehen, um eben zu gucken, ob ein Mineralstoff extrem doll fehlt. Und dann würde ich auch einfach mal Zwischenfrüchte anbauen, die dann den Boden auflockern, die Wurzeln lockern, also durch die Wurzeln den Boden lockern. Die werden nachher im Grunde gehäckselt im Frühjahr, damit dann was Neues angebaut werden kann. Und das hilft manchmal schon dem Boden, dass er einfach mal was Neues bekommt und dass er, wie soll ich das nennen?
Weiß ich nicht.
Weiß ich jetzt auch nicht. Faden verloren.
Egal, unsere Zuhörer werden vielleicht im besten Fall im Kopf den Faden zu Ende spinnen können.
genau.
Wir nähern uns nämlich auch dem Ende. Ich hätte tatsächlich nur noch eine Frage. Ich würde gerne nochmal die Glaskugel hinstellen, sprich den Blick in die Zukunft und es wirklich ganz fokussiert auf deine Böden. Stichwort Klimawandel, du hast das ganz am Anfang des Gesprächs gesagt. Wenn wir der Wissenschaft glauben, was ja auch Sinn macht, das zu tun, dann werden ja die Stressfaktoren gerade eben auch für Böden mehr. Es wird mehr Extremwetterereignisse geben, mehr Dürren, mehr starke Niederschläge, mehr starke Winde und so weiter. Glaubst du, dass dein Betrieb, die Flächen, die ihr bewirtschaftet, da ganz gut aufgestellt sind oder guckst du da schon auch mit so einem mulmigen Gefühl in die Zukunft?
Nein, ein mulmiges Gefühl habe ich dabei überhaupt nicht. Gerade auch, weil ich frisch aus der Schule komme und genug darüber gelernt habe, wie kann ich meinen Boden schützen. Da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, Humus, Zwischenfrüchte und so weiter. Ein großer Vorteil ist es bei uns auch, dass die Hälfte unserer Flächen auf der Geest sind. Und auf der Geest sind die Knicks ja ganz typisch, die natürlich auch das Land da halten, wo es jetzt ist. Also es wird mir nicht passieren, dass die Hälfte von meinem Boden durch ganz Dithmarschen weht, weil einfach die Knicks da im Weg sind. Ja, das ist wirklich ein großer Vorteil bei uns. Und die Flächen sind klein, anders zum Beispiel als in Niedersachsen. Deshalb mache ich mir da nicht so große Gedanken.
Gedanken oder Sorgen?
Doch, Gedanken mache ich mir schon, aber ich mache mir nicht so große Sorgen, weil meine Gedanken beruhigen mich im Grunde wieder. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen auf sich selbst vertrauen und sagen, Mensch, Lefke, das hast du alles gelernt und du hast einige Ideen, die vielleicht auch neu sind, die wir hier vorher noch nicht eingebracht haben, die uns davor eben bewahren.
Zum klar, Ende.
So, wenn es jetzt ganz großen Regenfall gibt, dann werden auch unsere Flächen unter Wasser stehen oder wassergesättigt sein. Aber ich glaube, wenn wir uns so vorbereiten, wie ich es vorhabe, dann werden wir damit ganz gut umkönnen.
Dafür drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ich bin dir gerade schon in die Antwort noch reingefallen, weil was ich mir zum Ende, was ich mir ganz schön finde, ist so eine Anekdote einfach. Vielleicht so die erste oder prägendste Kindheitserinnerung von dir, die kann lustig sein, die kann schön sein, wie auch immer, auf deinem Hof, also auf dem Hof von deiner Familie. So, was ist so das Erste, wenn du so in deine Kindheit denkst, was dir da irgendwie einfällt, wo du heute noch gerne dran zurückdenkst oder was irgendwie lustig war?
Also am allerschönsten finde ich es einfach, das Leben bei uns auf dem Hof, das ist immer mit der Familie verbunden, wir sind immer zusammen und am schönsten ist es einfach, gerade im Sommer, wir haben 25 Grad und wir haben die Ernte beendet und sitzen alle zusammen draußen auf der Bank und trinken unser Feierabendgetränk. Ich finde, das ist das Allerschönste an der Landwirtschaft und ich glaube, das ist es auch, weshalb viele die Landwirtschaft einfach gerne weitermachen möchten.
Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.